noch einen Podcast, den die Welt nicht braucht. Olli und Micha tun's jetzt auch. Sie tauschen Stifte gegen Mikros. Aufnahme läuft, denn gleich geht's los. Füße hoch, das Gespräch wird flach. Als Gag-Raketen sind sie vom Fach der Cartoonisten. Ohren schmaus, zwei Stricherbanden aus.
Herzlich willkommen zur 53. Ausgabe von zwei Stricher packen aus. Wir sind zurück aus der Sommerpause, einer Sommerpause, von der ich erst durch Instagram-Stories erfahren habe, als mein werter Podcast-Partner Olli, der mir heute ganz frisch gegenüber sitzt, ja, Videos gepostet hat, wie er damals beim NDR, dieses Walross, ne? durch einen Feuerlöschteich oder wo bist du da geschwommen?
Ja, auch ich sage guten Morgen. Ich beginne natürlich total positiv. Auf dem Weg hierhin, ich fahre ja immer von Bochum nach Essen, um hier diesen Podcast aufzunehmen. Auf dem Weg im Autoradio läuft Radio Bob und im Autoradio die Broilers, auch ein Freund dieses Podcasts und mit dem Song Die beste Zeit, glaube ich. Und da habe ich festgestellt, in den Sommerferien um 11 Uhr morgens am Sonntag ist die beste Zeit, um die A40 zu benutzen. Ich bin in 15 Minuten hier durchgerutscht bis Essen. Ja, und jetzt sitze ich hier am Mikrofon und werde schon wieder beleidigt.
Durchbeleidigt. Ja. Aber du hast nicht nur die Broilers gehört, sondern anscheinend einen sehr routinierten Radiomoderator, so mit diesem Elan und dem Schwung, den du hier gerade reinkommst.
Ach so.
Oder liegt es daran, dass du Urlaub hattest?
Nee, es liegt daran, dass ich Urlaub habe, wenig gesprochen habe und jetzt Bedürfnis habe, mich mal wieder auszulabern. Nee, ich war erst geschockt, weil in meiner Radioliste, in meinem Auto, war Radio Bob verschwunden. Und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht.
Du hattest nicht auf Digitalradio gestellt, oder?
Nee, doch. Ich habe nichts umgestellt. Das ist so Digitalradio und da war an der Stelle, wo Radio Bob war, so ein anderer Rocksender, keine Ahnung. Und dann hatte ich aber natürlich Radio Bob in meinen Favoriten gespeichert und da habe ich es dann gefunden. Ja.
Dann bin ich ja froh, dass du es wieder hast.
Schön, dass ich wieder hier sein darf, Michael. Das war natürlich kein Löschteich, sondern ein Schwimmteich, arschkalt. Hatte ich nur so als Spaß geschrieben, das ist ein Löschteich von der Freiwilligen Feuerwehr Ochtrop Süd. Ja, und das war mein Badespaß. Ich war wieder in den Ruhrpott-Hemdens, wie ich es immer sage, in Südholland, in einer Ortschaft, die kaum jemand kennt. Deshalb verrate ich es jetzt auch nicht.
Damit das so bleibt.
Ja. Ich habe jetzt wirklich, ich spreche ja mit allen Leuten immer ungefragt irgendwie, sag mal, kennst du? Und kaum jemand kennt da die Ecke. Also es gibt wahrscheinlich eine Hälfte, die fährt nach Nordholland und es gibt eine andere Hälfte, die fährt nach Südholland und Seeland und die kennen das natürlich. Ich habe offensichtlich immer nur die Leute getroffen, die in die andere Hälfte nach in den Norden fahren. So, für die hört Holland bei Zandvoort auf, geht so von Texel den Helder runter bis Zandvoort und dann hört das auf. Ja, und da war ich, bin jeden Morgen mit meiner Frau morgens aufgestanden, Hunderunde und dann bin ich da in den Teich gesprungen, morgens um 7:30 und es war richtig kalt. Also es war, Wetter war super, aber es gab zwei Tage, da war sehr, sehr windig und ihr kennt das alle, der Wind auf der Haut und so, irgendwie gefühlte Temperatur und dann kalt duschen und dann in den kalten Teich. Aber so nach dem zweiten Mal war es schon nicht mehr so schlimm, beim dritten Mal merkst du es gar nicht mehr. Also der Körper gewöhnt sich dran und dann bin ich da so in meine Bahn geschwommen.
Es soll ja auch sehr gesund sein.
Ja, es soll sehr gesund sein und vielleicht hat das jetzt irgendwie bei mir mal so den Kick. So. Ja, bitte? Ich habe festgestellt, wenn man morgens aufsteht, dann sowas macht, ist man wach und dann erlebt man den Tag auch ganz anders.
Ja, du bist auch irgendwie, was so hier dein Auftreten oder jetzt gerade das Sitzen sogar anbelangt. Komplett die Antithese zu mir. Man hört es vielleicht, ich bin wieder komplett angeschlagen. Und Kinder waren krank, beziehungsweise das kleine Kind war krank. Den Großen haben wir auch aus der Kita rausgenommen, weil ich hatte mitgekriegt, kennst du Hand, Mund, Fuß?
Hand, Mund, Fuß? Oh, solche Videos gucke ich mir bei YouPorn an.
Ja, ja. Es hört sich pervers an. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt die richtige Reihenfolge gesagt habe, aber es ist irgend so eine Kindergartenkrankheit, die hoch ansteckend ist.
Ja, habe ich, so hab ich schon mal gehört. Ja.
Ich habe, glaube ich, gelesen, dass die auch irgendwie wohl erst zeitlich nach deiner Kindergartenzeit wohl erst in Deutschland aufgetaucht ist. Von daher ist der Kelch wohl erstmal so an dir persönlich vorbeigegangen.
Also die Kindergartenzeit meiner Kinder. Weil ich persönlich war gar nie im Kindergarten.
Ach so. Oh, das erklärt einiges. Sozialisierung, hey.
Meine Eltern haben mir alles beigebracht.
Also, auch lesen und schreiben, oder was?
Vermutlich.
Kalender führen. Nein, das ist wohl wieder in der Kita aufgetaucht und es gibt halt...
Ja, Schweinepest ist auch wieder unterwegs.
Du wirst das wahrscheinlich auch kennen. Es gibt Eltern, die sind da gewissenhafter und schicken ihre Kinder dann nicht oder geben ihre Kinder nicht in der Kita ab. Und dann gibt's so Eltern... Da kotzt das Kind vorher noch und dann wird es trotzdem da abgegeben, damit sich auch bloß alle anderen anstecken. Und sowas hatte ich halt mitgekriegt, dass ein Geschwisterkind mit der Krankheit dann gerade da in der Kita wieder rumsaß. Mhm. Und Jonah, Sohnemann war 5 Minuten da, dann habe ich ihn wieder abgeholt. Ich dachte, das kann ich jetzt zu Hause nicht gebrauchen. Und
ich würde den Menschen das nicht unterstellen. Ich glaube, dass die Leute dann halt in ihrer Hilflosigkeit irgendwie keine andere Möglichkeit haben, das Kind zu betreuen.
Nein, ich sagte gerade, das Geschwisterkind.
Ach, das Geschwisterkind.
Von dem Kind, was krank war, wurde dann in Kita abgeliefert, bei einer Krankheit, die hoch ansteckend ist.
Ach so.
Das heißt, die Eltern waren sowieso zu Hause und haben
auf das Kind aufgepasst. Und was ist das jetzt, dass wir es vielleicht kurz aufklären?
Ja, es ist,
wie heißt das? Hand?
Hand, Mund, Fuß.
Hand, Mund, Fuß. Oder Fuß, das Hand, ist die Mund. Gleiche Krankheit, die kennen Sie noch von früher, Stadt, Land, Fluss hieß die. Aber ich habe
also es ist gemacht. Es ist wahrscheinlich irgendwie, also ist von den Symptomen her irgendwie stark grippeartig, nur dass du halt irgendwie so Ausschlag im Mund, an den Füßen und an den Händen kriegst.
So
Bläschen und sowas.
Ach so. Wie Pest.
Ja, so ähnlich. So die platzt dann auf und irgendwann fallen auch die Finger ab, glaube ich.
Ich habe mal einen Cartoon gemacht, Stadt, Land, Ausfluss.
Deswegen war es wenig urlaubshaft für mich, unsere Sommerpause, weil natürlich dementsprechend die Kinder dann auch wieder bespaßt werden mussten. Aber trotz allem eine sehr ereignisreiche Zeit. Du hast übrigens Bochum Total verpasst. Wieso fährt man in Urlaub als Bochumer, wenn Bochum Total ist?
Ja, warum? Weil das genau so ein Slot war, den ich dann nutzen wollte. Ich hatte andere Termine noch, vorher und nachher und dann plant man ja irgendwann mal seinen Urlaub. Relativ spontan war das irgendwie, aber relativ. Aber dann war das doch ganz gut, dass das genau in diese Kerbe da, konnte ich da reinschlagen.
Ich war am Samstag bei Bochum Total.
Ja.
Beziehungsweise gar nicht tatsächlich auf dem Festival, sondern ich habe es mir von einem Dach angesehen.
Von einem Dach?
Auf einer Dachterrasse bei einer Booking-Agentur, die eine Party gemacht hat und der liebe Frank von Saltatio Mortis hatte mich mitgenommen und da konnte ich dann von da oben, wo wir nämlich gerade bei Radio Bob waren, die Radio Bob Bühne sehen und gab lecker Essen und Getränke.
Bei welcher Booking Agentur? Darf man das nicht sagen?
Doch, schon, aber es ist nicht meine Booking Agentur.
Ach so, ja, die Booking Agentur braucht bestimmt auch keine Werbung.
Es war Contra. Die sitzen in Bochum direkt, also so ein bisschen zurückversetzt am Wall.
Ja, dann hast du die Bühne aber von hinten gesehen.
Ja, von der Seite, aber trotzdem.
Von der Seite? Ja, ich glaube von hinten.
Nee, nicht ganz.
Doch, von hinten.
Willst du mir jetzt sagen, was ich gesehen habe? Ich habe doch Fotos gemacht.
Ja, zeig mir Foto und ich sag dir, die Bühne ist von hinten. Aber ist ja auch egal. Ich komme aus Bochum. Ich kenne alle Perspektiven in Bochum.
Die machen ja halt hier... Nicht Eskimo Callboy, sondern so ein Dings.
Electric Callboy.
Und die machen auch diese ganzen Podcasts, wie ich dann festgestellt habe.
Ja, Contra Word. Genau. Und heißt das. Die machen sehr alle erfolgreichen Podcasts.
Ja, deshalb habe ich auch gar nicht erst gefragt.
Ja, ich habe mit Contra schon mal darüber gesprochen. Also beziehungsweise ich habe mit dem Booker über mein Live-Programm gesprochen und dann fragte er, weil ich dann gesagt habe, ich habe auch einen Podcast mit einem Kumpel zusammen. Ja, das ist ja interessant. Ich sage, okay. Ja, ich sage, aber wir sind nicht so erfolgreich, dass du da jetzt drauf springen möchtest.
Nee, es ist wirklich Erfolgspodcast, wenn man so die Bilder gesehen hat.
Also wenn wir noch Tausende von Hörern dazubekommen, dann sind wir die Ersten, die bei Contra irgendwie Gehör finden.
Wobei ich glaube, dass der Zug, irgendwie erfolgreich zu werden, mit dem Podcast abgefahren ist.
Ja, wer weiß.
Nee, wir waren ja bei dieser Goldgräbermentalität waren wir ja nicht am Start. Wir haben ja relativ spät, sind wir erst eingestiegen mit Podcast und von daher haben wir es leider leicht verpasst.
Ich glaube aber, dass es immer wieder noch Podcasts gibt, die irgendwelche Themen pushen und so, irgendwie, die dann auch nicht so alt sind und trotzdem erfolgreich. Aber es gibt einen Erfolgspodcast, der jetzt aufgehört hat. Zärtliche Cousinen hat aufgehört.
Ach, das habe ich noch gar nicht mitbekommen.
Ja, der Till Hoheneder und der Atze Schröder, Freunde, auch Freunde des Hauses, die haben aufgehört. Till macht weiter mit Musik ist Trumpf und ja, okay. Atze macht irgendwie Ruf weiter irgendwie.
Ja, der hat ja noch einen zweiten
Podcast. Ja, der hat noch einen zweiten
über Feelings und so.
Ja, ja, gemischte, nicht gemischte Gefühle.
Gemischtes Hack.
Gemischtes Hack. Wie heißt denn der? Gehackte Gefühle.
Ist auch egal. Die sind so erfolgreich, die müssen
ja,
wir gar
die
nicht
Ja, die brauchen wir gar nicht. Ja, die kennen ja eh irgendwie. So.
Apropos ja. Erfolgspodcast.
So, du warst bei Bochum Total, hast du jetzt vom Dach aus angesehen?
Nee, jetzt sind wir gerade ganz kurz bei Podcast.
Ach so, Entschuldigung.
Weil wir sind jetzt gerade so nah dran, wir haben Sonntag, den 20. Juli.
Ja.
Und nehmen heute quasi zum ersten Mal nach deiner Sommerpause wieder auf. Und ja, chronologisch wollte ich es eigentlich anders erzählen, aber
ja.
Wo wir gerade über Podcasts geredet haben. Heute ist natürlich auch am Sonntag der Tag der Veröffentlichung des wöchentlichen Podcasts Alliteration am Arsch. Und
ja.
Lieben Freunde und Kollegen Bastian Bielendorfer und Reini Remfort. Und Reini Remfort war vor einigen Wochen hier.
Ja, hier?
Ja, ja, der wohnt auch in Essen und wir hatten uns auf einen Kaffee getroffen. Weil er wollte sich, und ich hatte ja darüber erzählt, über diesen Drucker, komme ich nachher nochmal zu, der wollte sich den hier auch angucken. Weil der hat den nämlich als Vorbesteller auch schon lange bestellt und war ganz wild drauf, mal zu gucken, was das so kann. Und er hat das tatsächlich nicht nur bei Methodisch Inkorrekt, seinem Wissenschaftspodcast, hat er das erwähnt, sondern wir sind heute explizit bei Alliteration am Arsch empfohlen worden.
Nein.
Doch.
Das ist ja ein Ding.
Also Reini hat ein wenig was erzählt ja. Und dann ging es darum, wo er war. Und Basti sagt, ja, der macht doch da mit diesem Olli. Konrad, nicht auf den Namen, aber er macht da doch dann diesen Podcast zwei Stricher. Aber irgendwann kam sie dann noch auf den Namen und dadurch sind wir heute heute ganz, ganz frisch empfohlen worden. Und
das ist ja ein Ding.
Deshalb
das
werde ich ja auch zusehen, dass ich diese Ausgabe möglichst schnell auch hochlade, damit die Leute da frisches Zeug
ja.
sehen, die vielleicht darüber zu uns kommen und
schön.
Wir auch ein Erfolgspodcast werden,
das
der dann auf Tour
schön.
Gehen kann.
Das wäre schön. Danke an die beiden. Das ist
Danke, das, ja, das war
ganz
sehr, sehr lieb.
Kerle.
Das hat mich auch sehr, sehr gefreut.
Schön. Da freue ich mich.
Schöne Grüße.
Ja, um dann noch chronologisch zu bleiben, weg vom Podcast. Ich war schwimmen und dann war ich bin ich Freitagmorgen aufgestanden in Holland, hab das Auto gepackt und bin dann nach Gelsenkirchen gefahren und hab mir Iron Maiden angeguckt. Ja. Das wollte ich nochmal sagen.
Okay, ja, und ich habe dich ja auch schon direkt heute damit begrüßt, ob du das T-Shirt seitdem nicht mehr ausgezogen hast.
Nein,
aber
ich habe das
es riecht frisch. Du hast es frisch
angezogen. Ich habe es heute frisch aus dem Schrank genommen.
Du hast es aber nicht dort gekauft.
Oder? Nein, nein, um Gottes Willen. Ich bin ja, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich habe ein paar Band-Shirts, bin aber Purist. Ich mag das eigentlich nur, wenn wenn das Bandlogo da drauf ist.
Also keine Tourneedaten.
Nee, und auch die ganzen bedruckten und so irgendwie die ganzen.
Ja, Grafiken. Das ist schon ein bisschen älter. Das sieht man ja zum Beispiel an dem E. Das wurde, das ist inzwischen ein bisschen anders geschrieben.
Ach so. Ja.
Nein, da habe ich dich jetzt verarscht.
Das E. Also ich kenne eigentlich nur die es gab eine formale Änderung mal beim KISS-Logo.
Ja, aber warum ist denn da auf dem A, warum sind denn da L-Punkt? Ist das überhaupt?
So, ich lasse mich da nicht aus der Ruhe bringen. Es war ein geiles Konzert von Iron Maiden.
Ja, weil dir Andi Brinks die Zunge ins Ohr gesteckt hat.
Das war auch schön, aber das war unser KISS-Cam-Moment. Den können wir auch nochmal reflektieren, ob uns noch ein neuer Gag dazu einfällt. Nein, es war geil. Es war so ein bisschen Kritik. Die Bühne ist zu klein für diese große Stadion-Tour. Also es ist einfach eine Arena-Bühne, sag ich mal, irgendwie, die da aufgestellt wird. Also die Produktion ist einfach zu klein, meiner Meinung nach. Und auch die Momente, also sie haben es schon gut gemacht weil früher war ein Maiden, hatte immer irgendwelche Bühnenvorhänge, wo was draufgemalt war und Dings und so, und dann kam Eddie auf die Bühne, Es hing auch schon mal ein Flugzeug, ein Bomber irgendwie über der Bühne und ich weiß
gut,
noch
Sachen, die du jetzt aufzählst, die sind alle sehr groß. Von daher kann ich das da dann ein bisschen nachvollziehen. Aber wie kommt man darauf, dass die Bühne zu klein wäre? Ich habe den Eindruck, dass die Bühnen einfach immer zu groß sind.
Nein, ich fand die Bühne in Proportion, wenn man jetzt andere Acts sieht, die da irgendwie auftreten und die also jetzt mal weg von, also jetzt mal Metallica oder auch mal Taylor Swift, ja auch eine große Show.
Adele. So. Alleine auf der Bühne, aber riesig.
Ja, aber weißt du, da hast du eine größere Produktion und ich fand auch, das ist der einzige Kritikpunkt. Die Playlist war geil oder die Setlist, weil es war irgendwie, machte so 86 Schluss irgendwie und dann kriegt man erstmal oder wird einem wieder klar, dass so in den Anfängen von Iron Maiden irgendwie die einfach auch die Dinger geschrieben haben, ne? Irgendwie so ein Hit nach dem anderen, mehr oder weniger. Und ich will ja nur sagen, dass man sehr verwöhnt ist und dass Iron Maiden jetzt auch eine LED-Wand hat, wo Eddie irgendwie so ein bisschen in 3D ist und dann Phantom of the Opera irgendwie und oder nein, das ist ja scheiße. Musst du niesen jetzt oder?
Ich hatte kurz gedacht, ich muss niesen, deshalb habe ich mich vom Mikrofon wegbewegt, aber wollte es unauffällig machen. Dankeschön.
So, ich will nur sagen, dass das eigentlich meiner Meinung nach bei so einer Produktion könnte man noch geiler machen, irgendwie, so mit so diesen LED-Momenten. Es war schon cool, aber ich, und das war dann mein nächster Gedanke war, dass man, weil ich habe wieder auf dem Rang gesessen. Und das ist eigentlich scheiße. Weil ich glaube, die volle Power kriegst du nur im Innenraum irgendwie, wenn du mehr oder weniger vor der Bühne stehst. Dann ballert dich so eine Show anders, dann ist der Sound besser.
Ich glaube, allein vom Sound schon deswegen, dass man da so als Laie jetzt schon in der Nähe vom Mischpult stehen sollte, weil da optimal ausgesteuert ist, weil da derjenige sitzt, der das ja zentral abkriegt. Ich glaube, die Arena oder Gelsenkirchen, ne, das ist sowieso problematisch da.
Ja, finde ich.
War voll, ist bis oben
es
hin.
Es war voll.
Dann ging es wahrscheinlich sogar.
Also es war nicht schlecht, der Sound irgendwie. Also man hat relativ früh erkannt, dann um welches Stück es geht irgendwie.
Ich wollte kurz eben darauf hinaus, wegen voll. Du hast natürlich so menschliche Schallschlucker. Das, was wichtig ist, wenn die Leute dann bis oben hin sitzen, weil ich habe dort mal ein Festival erlebt, da war halt, das ging dann schon mittags los, war wie mäßig besucht, bis dann eben so Testament anfing und Faith No More und dann gipfelte dann mit Metallica. So, und ich konnte dann über den Tag verteilt anhören, wie der Sound halt allmählich besser wurde, dadurch, dass die Leute halt als menschliche Schutzschilde vor diesen bescheuerten Stahlwänden oder diesen Blechen da sitzen, weil vorher hast du diesen Widerhall gehabt und du hast alles doppelt und dreifach gehört und das war einfach nicht vernünftig ausgesteuert und hinterher ging es dann und das ist die Frage, wie war es jetzt bei Iron Maiden? Du sagst, man hat die Lieder erkannt, das ist ja schon mal.
Ja, spricht doch für die Band. Ja, immer relativ, also wenn man wo fängt man an, wo hört man auf irgendwie, also natürlich ist das vom Sound her nie wie auf Platte und so, das hat ja nun mal halt alles so seinen eigenen Reiz irgendwie und die Fans und die Show und so und dann nimmt man das ja irgendwie auch anders wahr. Ich glaube, man kann das gar nicht rational erklären irgendwie, ob der Sound jetzt gut, also wenn es jetzt richtig schlecht ist irgendwie, dann hört man das irgendwie. Aber es war eine grandiose Show, neuer Drummer irgendwie, das Drumkit war, weiß ich nicht, nur halb so klein, halb so groß, wie früher und trotzdem irgendwie hat der neue Mann da irgendwie den Sound da irgendwie aufs Brett gebracht. Ich war auch begeistert, allerdings wie gesagt, ich fand jetzt, wenn man so ein visueller Mensch ist, so wie ich, dann hätte man so eine Produktion, könnte man dann irgendwie mit den ganzen Assets, die man so hat, ne, mit Eddie und den Songs und den Stories dazu, irgendwie da geht einfach mehr. Oder ginge mehr. Aber auf der anderen Seite ist natürlich Iron Maiden auch eine Rockband und im Kern und kein, natürlich ist manchmal ist es schon sehr episch, irgendwie auch die Songs, irgendwie wie die so komponiert sind. Aber das ist ja auch nochmal eine Frage, ne? Was will man jetzt? Will man jetzt Show irgendwie oder ist es ein Metal-Konzert? Das ist ja bei den Metal-Bands ist es ja immer sehr bodenständig, weißt du, was ich meine?
Ja, True Metal und so.
Ja, genau.
Ja, ich denke, solange die sich nicht mit ihren Gitarren und Basshälsen so gegenseitig umgehauen haben, war die Bühne immer noch groß genug.
Ich habe, wie gesagt, ich habe ja erst einen Tag später, habe ich das Foto, hat mir Markus Hauschild, ein Fotograf aus Münster, den ich kenne, den haben wir mal getroffen bei Gene Simmons und Andy Brinks in der Turbinenhalle.
Ja,
du erinnerst dich. Der war auch da und hat Fotos gemacht natürlich irgendwie im Graben und der hatte mir im Nachgang die Fotos geschickt, die er gemacht hat, weil ich habe das ja gar nicht so gesehen. Und der ein oder andere Gitarrist, der ist älter geworden und kommt Eddie jetzt schon relativ nah. Optisch.
Also Stones-mäßig.
Ja. Oh, und was ich noch sagen wollte, was ich total scheiß fand, ich hatte nicht viel gegessen irgendwie und dann habe ich Bier getrunken. Das bekam mir dann irgendwie vielleicht auch nicht so gut. Aber weißt du, was so ein scheiß Bier gekostet hat?
8 Euro?
Mit Pfand für den Iron Maiden Becher 10 Euro.
Also lag ich gar nicht so schlecht jetzt.
7 Euro fürs Bier, 3 Euro Pfand irgendwie für den Becher. Den du natürlich da irgendwie vorm Stadion holst, dann schmeißt den Becher ja nicht weg irgendwie, so als Souvenir, mach ich halt immer so, kommen die Stifte rein. Aber 7 Euro für so ein Veltins, alter Falter.
Aber doch noch nicht mal 0,5 Liter, oder?
Doch, 0,5 war das.
Oder? War das immer so voll auch? Hast du das kontrolliert?
Ja, es war relativ voll. Das war nur, aber ich glaube beim Fußball kostet das 5 Euro oder so. 5,10 Euro oder 4,10 Euro, ich bin mir nicht sicher.
Okay, der Metal-Fan, der hat es ja mehr als der Fußball-Fan.
Ja, weiß ich nicht. Irgendwie,
wie waren denn die Kartenpreise?
Oh, müsste ich nochmal drauf gucken. Ich habe meine Kinder haben mir die Karten zu Weihnachten geschenkt. Deshalb weiß ich gar nicht, ich habe gar nicht drauf geguckt.
Das war jetzt aber nicht so in der Diskussion, dass es so exorbitant teuer war wie andere Produktionen.
Ja, weil es ein geschenkten Gaul und so.
Nein, ich meine jetzt nicht bei dir.
Natürlich. Ach so, als nein, Geschenk nein, macht man das nicht, aber ich glaube, nein. Ich glaube, das war so 139 Euro oder so. Ja, natürlich, irgendwie ist das teuer, aber ist auch Iron Maiden, ne? Ich glaube, Bruce Springsteen-Karte hat 180 gekostet. Aber das ist ja sowieso mittlerweile relativ irgendwie. Ich glaube halt irgendwie bei den ganzen alten Helden will man sich ein Stück Jugend zurückkaufen irgendwie und dann geben die Leute das halt aus. War voll. So.
Ja, was mich jetzt interessiert, wieso hat dich Andy Brinks geküsst?
Warum er mich geküsst hat? Ja, wir haben uns geschrieben und dann haben wir uns noch da getroffen. Wir waren nicht zusammen da, sondern wir haben uns vorm Stadion getroffen, haben dann noch witzigerweise ein hier EMP, diese Merch Company, die lief da rum mit Kamera und die haben dann noch so ein Interview gemacht mit uns zusammen und dann haben wir noch so den Promoter von Iron Maiden, der hier in Deutschland irgendwie unterwegs ist, so eine Ikone irgendwie getroffen, der hat noch sehr lustige Geschichten erzählt, nicht von Iron Maiden irgendwie, sondern irgendwie auch vom Scorpions Konzert in Hannover und so. Und dann haben wir ein Selfie zusammen gemacht und da wollte Andy dann an mein Ohr. Ja, wie man so ein Selfie macht irgendwie. Und da, das ist die Brücke zur Kisscam bei Coldplay. Hast du das mitbekommen?
Ja, ja. Wie konnte man es nicht mitkriegen? Die Witze, die wurden ja so viel und oft geteilt und erzählt, bis sogar der Postillon die dann aufgegriffen hat und auch nochmal gemacht hat.
Eine Theorie
heute. Ich
warte noch drauf,
dass eigentlich müsste es jetzt bald in der Familiengruppe bei WhatsApp auch nochmal kommen.
Ja, ne, so nachgelagert irgendwie, so. Was war denn da bei Coldplay los? Aber es war ja wirklich überall. Es ist auch die Frage irgendwie, ich habe das vermieden jetzt irgendwie irgendwas mit dem Bild irgendwie oder dieses Bild noch zu reposten, weil,
könnten ja noch reich mit werden, ne?
Ja, ich glaube, dass das Ursprungsvideo, die Frau, die das hochgeladen hat, habe ich heute Morgen gelesen, hat 50 Millionen Klicks. Und die selber sagt, wenn die beiden jetzt nicht diese Reaktion gezeigt hätten, sondern einfach da weiter so verliebt gestanden hätten, dann hätte die das Video gar nicht hochgeladen. Weißt du? Also das waren jetzt 5 Sekunden, die man irgendwie auf der anderen Seite ja.
Wird teuer. Es wird teuer für alle Beteiligten.
Für alle Beteiligten. Der Typ ist schon zurückgetreten als CEO, irgendwie Scheidung, was weiß ich, keine Ahnung. Also werden wir vielleicht auch nie erfahren. Ist ja aber okay. Ist ja auch Privatsphäre irgendwie. wie gesagt, es ist halt schlimm, irgendwie, wenn du bei einem Coldplay-Konzert erwischt wirst. Also ich noch, also weiß ich gar nicht irgendwie.
Wie sagt man so schön, Badnesser Blues?
Ich war, bist du Coldplay-Fan?
Also das erste Album war ja richtig gut, ne? Aber dann haben sie mich irgendwann verloren.
Ich finde nicht so gut, so bunte Blumen auf der Jeans, das ist nicht meins. Nee.
Ich glaube, das kommt von seiner Ex-Frau, oder?
Echt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Hat die nicht, die hat doch auch, ich sag mal, ein Hau weg.
Wer ist, ach so, die Schauspielerin.
Ja,
die hat doch Duftkerzen.
So, ja, fand, ne? von irgendwelchen von Körpersachen.
Von ihren Körpersekreten und so.
Ja, ne? Ja, deshalb meine ich ja, das ist
so. Ach so.
Sag mal, leicht, um nichts Falsches zu sagen, es ist gewöhnungsbedürftig, was man da so gehört hat. Naja, wie dem auch sei, Coldplay ist ja jetzt irgendwie völlig die Antithese zu Iron Maiden.
Ich weiß, mir ist das zu poppig,
Podcast,
Coldplay.
Ja, Podcast, der Gegensatz, ja. Ja. Ansonsten?
Sonst?
Du warst halt im Urlaub, du warst bei Iron Maiden.
Ja, dann war Folgendes ist passiert, jemand hat ein Original bei mir bestellt, ne? Ein Cartoon-Original, die verkaufe ich ja, ne?
Ja.
Man kann ja jeden Cartoon, den ich mal gemalt habe, als Originalzeichnung halt bestellen. So, und dann bestellte jemand ein Cartoon, ein HSV-Cartoon. Und dann mache ich das immer so, das steht auch auf meiner Website, so Vorkasse, ne? Also damit ich nicht Sachen verschicke irgendwie in Rechnungen und dann hinterherlaufen muss, sondern ich verschicke das dann, sobald die Rechnung bezahlt ist. Also die Leute kriegen irgendwie, wenn sie es bestellen, kriegen sie Post von mir. Ja, super. Und dann,
das ist ja, also man kann es ja da, also ich mache es genauso.
Ja.
Ich habe da auch bis jetzt noch nie irgendwas Negatives im Vorab gehört, weil ich glaube, das Schöne ist, dass uns ja sehr viele Leute in den sozialen Medien folgen und man dadurch einen Vertrauensvorschuss hat.
Weil ja.
Man nämlich sich das gar nicht erlauben kann, da dann irgendwie das Geld einzustreichen und dann nichts rauszuschicken.
Natürlich nicht. Also so, würde ich nie tun und wäre auch nie mein Ansinnen, aber genau, das glaube ich auch irgendwie, dass die Leute das auch so empfinden. So, und dann kriegen die Leute aber eine Rechnung und ein Foto von der Zeichnung und sagen so, guck mal hier, alles in Ordnung. Hier, wenn die Rechnung bezahlt ist, schicke ich dir das sofort per DHL zu. So.
Oh, DHL.
Ja, jetzt kommt die Geschichte.
Ernsthaft?
Ja.
Habe ich nachher auch noch.
Jetzt passiert Folgendes. So, ich verschicke das. Schicke dem Typen das, und da muss ich heute noch hin, muss das noch ausliefern, weil die Geschichte geht so, ist eigentlich sehr herzerreißend. So, ich verschicke das, habe eine Sendungsverfolgungsnummer, schicke dem Besteller diese Nummer und sag so, ist unterwegs, schönen Tag noch, irgendwie alles super. So, oder anders irgendwie, es war so, ich hatte diese Rechnung und das Bild von der Zeichnung ihm geschickt und dann passierte nichts. Also 2 Wochen oder so, kam kein Geld. Und dann denke ich, ach Gott, irgendwie.
Und dann hast du die Sendungsverfolgung mal angefangen.
So, nein, ich habe die Sendungsverfolgung nicht irgendwie, nein, ich hatte es ja noch nicht verschickt, weil das war ja noch nicht bezahlt. So, aber dann hast du in deiner Buchhaltung immer noch eine offene Rechnung, bla 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 und so. Das ist ja auch alles nicht das Problem. So, der bezahlte nicht so. Dann habe ich ihm so einen Reminder geschrieben, so, hör mal, ich verschicke das erst, wenn bezahlt, ne? So, alles gut. Ja, sagt er, sein Vater wäre im Krankenhaus. So, und die Rechnung sollte ich irgendwie an den Vater schicken. Weil der wollte ihm das schenken und auch bezahlen. So, jetzt war der Vater im Krankenhaus. So, deshalb hat sich das alles so ein bisschen verzögert. Dann hat er gesagt, so nach 3-4 Tagen schrieb er nochmal so, Geld kommt jetzt. Dann war das Geld da, dann habe ich gesagt, alles cool, ich verschicke das jetzt. Nummer geschickt, bla bla bla. So, dann bin ich in Urlaub gefahren. So, dann schrieb der mir, Olli, da ist wohl irgendwas falsch gegangen, das ist nicht angekommen. Ich sag, überhaupt kein Problem, wenn ich wieder zurück bin, gucke ich mal irgendwie, ob ich da bei DHL irgendwas erreiche oder ich zahle dir sofort das Geld zurück irgendwie so, ne? So, das ist ja gar keine Frage. Nein, sagt er, das mit dem Geld, das wäre ihm egal, weil das wäre das letzte Geschenk von seinem Vater gewesen, sein Vater ist jetzt verstorben. Ja. Ich sag, ach du Scheiße. So eine Geschichte und dann geht bei DHL das Ding verloren. Ich sag,
ist es komplett weg?
Moment, so. Dann hin und her geschrieben mit ihm. Ich sag, scheiße irgendwie so, wenn ich wieder da bin, dann checke ich das, ob ich das bei DHL nochmal zurückbekomme oder irgendwie dann oder ich zeichne das halt neu, ne? Wenn das jetzt das letzte Geschenk von deinem Vater war, dann müssen wir das natürlich so regeln. Dann verstehe ich das, dann ist Geld zurück keine Option. So, dann schrieb mir noch jemand bei Instagram, die mit ihm befreundet war, irgendwie, dass das sehr wichtig wäre, bla bla bla. So, gut. So, dann komme ich nach Hause und hab so einen DHL-Account und schreib da so einen Nachruf. Nee, kein Nachruf, sondern ein Antrag auf, ich weiß nicht, wie das heißt da in
Nachforschung,
ne? Nachforschung, bla bla bla. Weil im Sendeverlauf stand, die Adresse war nicht anzufinden bei dem Ausliefern und auch meine Adresse wäre nicht aufzufinden, also dass man zurückstellen könnte. Im Nachhinein ist wahrscheinlich dieser DHL-Aufkleber abgegangen oder den hat jemand abgemacht, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Aber du hast einen frischen Karton genommen? Oder Verpackungsmaterial?
Ich hatte eine normale Art.
Ich frage deswegen, weil was ja auch löblich ist, dass man zum Beispiel so Versandmaterial nochmal verwendet, was man zum Beispiel so Kartons von Amazon
genau.
Mein Tipp da, unbedingt die alten Barcodes abkleben.
Ja, ja, klar.
Unbedingt das wegmachen.
Das war aber jetzt sauberes, neues Material. Nee,
das war jetzt nur kurzer Service.
Und ich mache immer den DHL-Aufkleber, ja. Also den man ja überall bekommt, irgendwie, wo man diese Adressen draufschreibt. Mhm. So, und dann habe ich diesen Antrag gestellt und dann diese Website funktioniert auch nicht irgendwie einmal. Also ich hatte zwischendurch in Holland noch, habe ich da angerufen, beziehungsweise habe erst mit dem Chatbot auf der DHL-Seite gesprochen.
Kann man auch per WhatsApp, ne?
Ja, ich habe auf der Website mit Julia gechattet, also hallo, ich bin Julia, ich bin ihr DHL-Chatbot, bla bla bla, irgendwie so. Dann habe ich der meine Geschichte erzählt, irgendwie, ja, ich kann gerne mit der Sendeverfolgungsnummer gucken, irgendwie. Ich habe gesagt, pass mal auf, ey, das habe ich ja selber schon gemacht, ich bin ja nicht blöd, irgendwie, so. Und dann habe ich ihr das Problem, und dann sagte sie, ja, das ist wohl so, da rufen sie wohl mal besser an und sprechen mit einem menschlichen Kollegen. Ich sage, alles klar. Dann habe ich da angerufen. Und wer kommt dann nach Julia, dem Chatbot im Internet? Kommt Rita, die virtuelle Telefonistin von DHL. Ich sage, wollte mich verarschen, irgendwie so. Und dann kommst du bei dieser Hotline an so einen Punkt, wo die sagen, geben Sie mir doch mal die Sendungsverfolgungsnummer. Und dann beten die dir eigentlich das vor, was du schon selber dir
auf der Website
angeguckt hast. Und dann sag ich, ich möchte mit einem Menschen sprechen. Und kommt keine Regel. Also sagen die nicht, ja, wir verbinden sie, sondern dann versucht die immer irgendwie weiter dich abzuwimmeln. Wie auch immer. Dann war ich zu Hause, hab diesen Antrag ausgestellt, ausgefüllt und abgeschickt an DHL. So, und dann kam auch eine Mail, ja, danke, das ist angekommen irgendwie, wir prüfen das jetzt, das kann bis zu 3 Wochen dauern. So, und dann habe ich dem Kunden quasi geschrieben, so, pass auf, das ist jetzt, die forschen jetzt nach. Und so vorgestern, Ding Dong, kommt ein DHL-Fahrer und bringt mir das zurück.
Was war mit dem Aufkleber?
Der war wahrscheinlich abgegangen oder
nee, hat jemand
abgemacht. Der war nicht mehr drauf. Der war nicht mehr drauf. Also der Adressaufkleber.
Aber so,
der Barcode.
Ja, ein neuer Barcode ist ja immer noch ein zweiter Aufkleber, wenn du es ablieferst.
Wird das ja, ich weiß halt nicht irgendwie, was für Informationen da auf diesem Barcode, ob da auch wirklich die Adresse drin ist oder irgendwie, I don't know. Ob das dann nur Verteilcenter A und B irgendwie
wir
ist.
Wir schicken Sonden auf den Mars, ne?
Ja.
Ja. Und man fragt sich, was steckt hinter diesem scheiß Barcode, den sie da noch zusätzlich drauf. Aber okay, ich will
aber das Lustige ist ja, das war jetzt keine Reise. Ich habe jetzt kein Paket nach Island geschickt oder so, sondern von Bochum nach Wanne-Eickel.
Okay, deshalb kannst du da auch gleich noch.
Deshalb werde ich das heute persönlich aussendig.
Du wünschst dir wahrscheinlich, du hättest es direkt so gemacht.
Ja, so. Gut, jetzt hat man nicht mehr die Zeit, man kann ja auch jetzt nicht den eigenen Kurier hier im Dienst im Ruhrgebiet spielen irgendwie, also deshalb ja, verlässt
aber,
man sich
aber
ja
trotzdem,
darauf.
Aber trotzdem nach so einer Odyssee, man wünscht sich einige Punkte vorher anders gemacht zu haben und ich hatte gerade mit DHL ja auch mehrere solche Erlebnisse innerhalb von kürzester Zeit und da kann ich ja ganz kurz es vorgreifen. Wir haben ja uns zum letzten Mal unterhalten, als ich gerade aus Baltrum wieder kam und das war so genau die Zwischenzeit zur Vorbereitung der Ausstellung in Düsseldorf mit dem Pop-Art-Projekt, was ich mit meinem Sohnemann zusammen habe, was in Kooperation mit Eufy Make gelaufen ist, die jetzt gerade diesen UV-Drucker, von dem ich ja schon so begeistert erzählt habe, auf den Markt bringen. Und ich sollte für diese Ausstellung ja damit Leinwände bedrucken. Und deswegen habe ich ein ganz, ganz neues Modell direkt aus China geschickt bekommen. Das ging allerdings erst nach Hamburg zu einem Mitarbeiter von Eufy. Und das war innerhalb von wenigen Tagen, war das von China dann da. Und dann musste es per DHL zu mir geschickt werden. Und der Drucker ist schon ein ordentliches Paket. Das heißt, die ganzen Verbrauchsmaterialien und Zubehör wurden in 2-3 weitere Pakete gesteckt und die wurden alle gleichzeitig zu DHL gebracht. Und ja, das fing damit an, dass dieses DHL, das war wohl ein Lottogeschäft. Und
das ist auch so
ein Lottogeschäft in Hamburg. Und der Typ, der sieht die Pakete, immer, ich bin hier keine Spedition. Und dann sagt von, ja, aber DHL, du musst die Sachen ja annehmen. Ja, aber die gebe ich heute nicht mit. Die werden gleich abgeholt, aber die gebe ich nicht mit. Der wollte wahrscheinlich nochmal so richtig zeigen, wo die Hake ist, dass er eigentlich ein Lottoannahmegeschäft ist und nicht DHL. So.
Ja,
dann ging es tatsächlich an dem Tag nicht raus und ich hatte Zeitdruck. Gott. Du weißt, Drucker sind ja eigentlich so eine Erfindung der Hölle. So, immer wenn du ganz dringend Drucker brauchst, dann funktioniert der nicht.
Ja, ja.
Und dann eine Veranstaltung darauf basieren zu lassen, dass ich mit diesem Drucker was mache, ist natürlich dann schon ein großes Risiko. Und ich habe ja schlechte Erfahrungen mit Druckern. Deswegen dachte ich, scheiße, ich brauche die Tage ja auch, um mal zu gucken, was der so kann, um damit irgendwie umzugehen, zu lernen. Ja, und dann lag der tatsächlich dann irgendwie noch einen weiteren Tag in der Filiale darum. Und dann wurden die Pakete dann ausgeliefert. Und nach 2 weiteren Tagen kam dann das Größte an, sprich der Drucker, jetzt kann ich loslegen, guck da rein. Ja, die Toner waren natürlich in den anderen Karton. Und die kam und kam nicht. Und dann kam also diese ganzen, du hast ja diese Sendungsverfolgung, kannst ja dann auch eingeben, dass du dann benachrichtigt wirst, automatisch, wenn sich da was tut. Tat sich aber nichts, bis auf die Tatsache, dass die angekündigte Lieferung von heute auf morgen und übermorgen verschoben worden ist. Und das dann auch ausgerechnet genau mit den Tonern. Und das heißt, der Drucker, der stand irgendwie eine Woche bei mir rum und ich konnte ihn angucken, aber nichts damit machen, weil diese Toner nicht kamen. Und der Zeitpunkt der Ausstellungseröffnung kam natürlich immer näher. Und deswegen wurde dann wenigstens Toner nochmal neu rausgeschickt. Ja. Und die haben dann aber auch 2-3 Tage Laufzeit gehabt und das war alles sehr, sehr knapp. Und ich konnte sehen, dass im Verteilzentrum Dorsten die Sachen ankamen. Dann irgendwie Einlieferung in irgendein Fahrzeug wahrscheinlich und dann auf einmal Ende und fehlgeleitete Sendung.
Ja, das war bei dem Fall, bei meinem Fall war das auch so, da war beim Zustellen konnte heute nicht zugestellt werden wegen Krankheit, Gewitter und diese Mundfuß.
Genau.
Blablabla. Bla, bla.
Hier war also nichts gegen die persönlichen DHL-Fahrer. Ne? Die,
nein.
Also mit denen hatte ich auch noch gequatscht. Alles super. Und da war dann auch hier Urlaubsvertretung, was erklärt, weshalb diese Live-Verfolgung. Ich wusste, also ein Paket wurde dann live verfolgt. Und kurz bevor das Fahrzeug an der Ecke war, fiel diese Live-Verfolgung aus. Weil Urlaubsvertretung das dann hier nicht anbietet. Irgendwie so wurde mir das dann erklärt. Ist auch egal.
Ja.
Aber die Sachen, das war so eine Katastrophe.
Die Kartons, die
ursprünglich mit dem Drucker losgeschickt worden sind, die kamen exakt am Tag der Veranstaltung, als ich in Düsseldorf war. Also war gut, dass nochmal was hinterhergeschickt worden ist. Aber wie gesagt, ich habe richtig Blut und Wasser geschwitzt. Aber ich habe innerhalb weniger Tage dann tatsächlich die Sachen für die Ausstellung mit dem Drucker vorbereiten können, weil das muss ich sagen, Software, Ast rein, Ding lief und konnte sofort loslegen, ohne dass ich mich da jetzt noch großartig irgendwie reinarbeiten musste.
Sehr schön.
Aber das war, also wenn du wirklich was dringend brauchst,
mal,
ich hätte, wo ich wieder an dem Punkt bin, also an dem Punkt, als es in Hamburg angekommen ist, ich wünschte, ich hätte da entschieden, ich fahre eben nach Hamburg und hole das ab.
Oder du musst irgendwie direkt das so machen, ich habe jetzt viele Originalzeichnungen und Pamphlete und Sachen, die eigentlich bei mir zu Hause im Treppenhaus hängen, nach Kassel geschickt, für, weil meine Ausstellung da ist am 1.8. Und da gibt es jetzt zum Beispiel TNT, Kuriere und
hat
so.
Hat man nie so auf dem Schirm, ne? Aber
TNT. Ja, die holen das halt ab irgendwie und bringen das dahin und das. Die haben dann eine andere Sorgfalt irgendwie. Kostet auch mehr irgendwie, aber wenn man solche Sachen hat, dann ist so ein Direktkurier oder so manchmal besser als so ein
Allerweltspaketservice. Also wenn du dann so dieses Erlebnis hast und die Zeit dahin schmilzt, dann wünschst du dir, du hättest etwas vor eine andere Entscheidung getroffen.
Aber ich möchte nochmal zurückkommen zu diesen Paketshops, die eigentlich ein anderes Business machen. Lottoannahmestelle. In Bochum gab es lange Kiosk, gab es einen Korbmacher, der Korbmöbel gemacht hat und Korbmöbel verkauft hat. Der
das
auch.
Sind doch meistens eher so DPD und Hermes dann. Ne?
Ja, ja, die GLS gibt es auch noch irgendwie.
Ah, ja, ja.
Aber weißt du, ich kann das ja total fast, auch Tankstellen gibt es auch irgendwie, die da Pakete annehmen. Ist halt auch sehr frustrierend, wenn irgendwann das so kippt und dein Kernbusiness, was du mal aufgemacht hast, nicht so läuft. Aber die Leute da ständig reinkommen und nach diesen Paketen fragen.
Naja, du hast ja schon die Story mitgekriegt mit DPD, weil ja unser Verlag gerne über DPD schickt und ich ja hier schon über 1500 Euro Schaden hatte durch Bücher, die draußen im Regen standen und sich vollsogen, weil die Dinger nicht unter das Dach gestellt worden sind, es wurde nicht angeschellt, auch beispielsweise keine Vermerke, dass das jetzt zum Beispiel zu einer Filiale geht. Und da kann ich nochmal ganz kurz eine Story nachliefern, die ich sehr, sehr witzig fand. Ich musste also wirklich einmal selbst nachforschen, wo so ein Paket dann hingegangen ist. Und das ist hier in der Nähe ein Fotograf, der nämlich für DPD, also quasi auch wie du gerade erzählt hast. Und mit dem habe ich mich dann unterhalten und dachte, wie zufrieden sind denn die Kunden, die hier so reinkommen? Wenn sie ihre Sachen abholen und die Pakete sind.
Sehr unzufrieden.
Ja, war da so ein bisschen rumstammeln. Und ein paar Wochen später habe ich dann von dem Spoiler-Alarm-Buch, was halt über einen anderen Versand hier ankam, habe ich ja so ein kleines Unboxing-Video gemacht, weil ich mich so über das Buch gefreut habe. Ja, und dieser Fotograf oder diese DPD-Station hat dann bei Instagram dieses Video kommentiert. Sieht heil aus, kam wohl nicht über uns. Das fand ich, ey, Respekt, ich musste so lachen. Aber ja,
was kriegen die?
DHL war eigentlich immer super.
Ja,
also.
Ja. Jetzt
sind die auf DPD-Niveau irgendwie zumindest.
Ja, weil es ist ja einfach so.
Du, ganz gut, es sind zwei Drittel aller Kartons, die an mich geschickt worden sind. Zwei Drittel sind temporär verloren gegangen gewesen. Also das kann doch nicht sein. Was ist denn
also ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen mit DHL. Das war jetzt das erste Mal.
Ich nehme explizit die Fahrer raus. Ne? Das muss ich nochmal dazu sagen. Die sind super.
Ich glaube, dass die einfach zu viel machen. Und zu viel Paketaufkommen haben und alles wird nur noch online bestellt und blablabla irgendwie, das ist einfach so viel, das kann man gar nicht mehr richtig handeln irgendwie und da ist vielleicht irgendwie dann, in meinem Fall ist nur einmal was verloren gegangen und einmal ist etwas kaputt angekommen, aber das
davon nimmt sich ja grundsätzlich so ein Lieferdienst auch nichts an, weil die dich immer auf die AGB zurückweisen können, wenn du da nicht 100 Meter Verpackungsmaterial drum gemacht hast und das nachweisen kannst, dann bist immer du schuld, weil du Scheiße verpackt hast.
Ja, aber auf der anderen Seite, wenn du das versichert hast oder das Paket irgendwie zu dem Preis irgendwie, dann glaube ich, dass die dann schon kulant sind. Wie auch immer, das waren schöne Paketgeschichten aus dem Paketzustelldienst Holzschule.
Aber man sieht, wir sind total auf dem Teppich geblieben. Wir versenden noch selbst.
Ja, natürlich.
Alles liebevoll eingepackt.
Wir haben keine Poststelle oder so irgendwie. Hätte ich gerne manchmal. Ja,
so Assistent oder Assistentin für solche Sachen, das wäre traumhaft. Ne? Das könnte man viel mehr zeichnen.
Wir verschicken das mal. Ja.
Aber
also alle,
kann man
alle,
gar nicht zeichnen, um das zu finanzieren.
Auch also ob jetzt verschicken oder so oder irgendwie jetzt hadere gerade irgendwie und mache alle zwei Tage Werbung für meine Live-Shows in Dortmund und in Herne.
Ja, das geht mir schon richtig auf den Keks.
Ja, aber es ist
ja wahrscheinlich der Einzige, der sieht.
Der Streuverlust ist sehr hoch und deshalb mache ich das einfach. Jetzt impertinent irgendwie baller ich die Leute zu.
Dann sag es doch hier nochmal, Herne und Dortmund.
12. September, ein Freitagabend in Herne in den Flottmannhallen. Das wird sehr lustig, sehr emotional, weil ich ja auf der Flottmannstraße groß geworden bin, mehr oder weniger. Flottmannstraße 73, hat meine Oma gewohnt, schräg gegenüber Tante Lene und der Horst, das war der Schwiegersohn, der war Klüngelkerl und der hatte hinten so einen kleinen Schrottplatz. Das war wirklich noch so Ruhrgebiet mit Hühnerstall auf dem Hof und so irgendwie. So, und da bin ich groß geworden auf der Flottmannstraße. Da war ich sehr viel irgendwie als Kind irgendwie bei Opa und Oma. Und habe auch bei Opa und Oma am Küchentisch das erste Mal irgendwie so eine Erinnerung, da habe ich mit meinem Cousin zusammen Herbert Leichtfuß gemalt.
Cousin. Mit G am Ende, sagt
mit
man ja.
Cousin, ne, mit G am Ende, ja, natürlich. Ja. So wird das geschrieben.
Ja, Cousin. Ich wollte ja nur darauf hinaus, ihr Ruhrpott,
Herne. Ja, Herbert Leichtfuß, das war im Grunde die Superman-Geschichte, die haben wir halt irgendwie mit anderen Männchen gemalt. So, und da trete ich auf, nicht auf der Flottmannstraße, sondern in den Flottmann-Hallen. Die heißt aber so, die Flottmannstraße, weil die Flottmann-Werke da waren. Die haben auf jeden Fall, das war meine Erinnerung, Pressluft haben wir so einen Scheiß gebaut. Ja, Flottmann-Hallen in Herne am 12.09.
Heute dreht sich sehr viel um Herne, ne? Dann fällt dir auf, du musst gleich...
Ich muss gleich nach Herne, ja. Herne.
Du erzählst gerade Vergangenheitsgeschichte. Ich kann nur ganz kurz eben einwerfen, ich bin ja auch in Herne geboren und habe bis zu meinem dritten Lebensjahr in Wanne gewohnt.
Ja.
Und da wird es, an der VHS in Herne wird es im November eine Ausstellung von mir geben. Eben, weil die irgendwie rausgekriegt haben, dass ich in Herne geboren worden bin und sich da so drüber freuen, ja, dass ich meine so erste Ausstellung in Herne mache. Gott. Und deswegen nennen wir sie auch direkt Comeback.
Ach Gott, ey.
Und der jetzt, Herne ist dadurch, dass ich das jetzt erzählt habe, haben wir so viel Herne drin, dass wir irgendwie diese Folge wahrscheinlich flott nach Herne oder so nennen.
Herne immer gerne.
Herne
immer gerne. Es gibt eine wunderbare Nummer von Hans-Peter Lennigkeit, Herne, Fremdenverkehrsverein Herne. Müsst ihr euch mal angucken bei YouTube irgendwie. Liebe Stadt Herne, das kann man nicht nacherzählen, ist super lustig. Ja.
Und du hast dann noch in der verbotenen Stadt, kannst du ganz kurz.
Genau,
noch?
Am 18.10., drei Tage nach meinem Geburtstag, trete ich in Dortmund auf im Cabaret Kö. Kö wird auch ganz anders geschrieben, Q-U-E-U-E, glaube ich, nicht KÖ, wie Königsallee in Düsseldorf oder Bochum. Cabaret Kö, am 18.10., das wird auch sehr lustig.
Und du hast am 1.8. die Ausstellungseröffnung in der Galerie.
In der Karikatura in Kassel, ja. Am 1.8. ist Ausstellungseröffnung. Eine lustige Ausstellung wie das mit vielen Pamphleten. Naja, sagt man Pamphleten?
Ich weiß nicht, was du sagen willst, aber mit Pamphlet vielen, ist auf jeden Fall ein offizielles Wort.
Ja, ich glaube, man sagt nicht, wie sagt man denn? Nicht Ornamente, sondern da gibt es so ein... Ist ja egal, wird eine geile Ausstellung. 1.8.
Ist auf jeden Fall immer eine Reise wert. Und ich kann nur ganz kurz sagen, ich bin halt genau in der Woche bin ich halt in Prero und ich habe am 29. dort abends eine Live-Show. Ich habe am 28. dort einen Cartoon-Zeichenkurs und ansonsten bin ich Cartoonist vom Dienst dort. Das heißt, ich bin bei der Ausstellung von Cartoonair bin ich an der Kasse und signiert und zeichne da und das heißt, ich kann leider nicht bei deiner Ausstellungseröffnung dabei sein und ich glaube, einer der beiden Termine, die du, ich glaube, das ist dann in Herne, ne, September?
War das? Herne ist 12.09. Ja.
Genau, da bin ich in Buxtehude im City-Kino und trete da auf. Also das heißt, wir werden nicht gemeinsam anzutreffen sein, weil ich habe so eine Erfahrung gemacht, wir werden immer jeweils nach der besseren Hälfte gefragt, aber da sind wir jeder einzeln unterwegs. So,
ja.
Das ganz kurz zu den Terminen, dann hätten wir das auch abgehakt. Bitte Karten kaufen, wenn Interesse da ist, am besten jetzt die Karten kaufen, damit es nicht abgesagt wird. Wir können es immer nur wieder betonen.
Ja, das ist auf jeden Fall, Vorverkauf ist immer gut.
Ja,
freuen Sie alle.
Planbar und dann findet es auch statt. Jo. Ich würde ganz gerne noch ganz kurz noch einmal auf diese Kooperation mit Eufy eingehen, also dem Drucker, von dem ich ja schon...
Eufy?
Eufy Make.
Eufy
E1, der UV-Drucker. Du hast ja gerade ein paar Sachen gesehen. Man kann damit alle möglichen Materialien bedrucken, bis zu 5 mm dicke, das heißt so richtig Struktur. Du hast es gesehen mit dem... Und ich musste halt für die Ausstellung, die wir dann in Düsseldorf hatten, musste ich einiges produzieren. Und ich wollte ganz kurz eben sagen... Die Veranstaltung war richtig, richtig cool. Wir hatten ja um 12 Uhr irgendwie Influencer und Presse da und 16 Uhr war die offizielle Ausstellungseröffnung. Und du hattest letztes Mal, als wir gesprochen haben, du hattest meinen Sohn als Kita-Mäzen bezeichnet, was bei unseren
Hörern
sehr lustig ankam. Ich kann dazu sagen, und Trommelwirbel, es ist so gewesen, dass die diese Pop-Art-Bilder, diese Acrylbilder, die wurden ja dort, die konnten ja direkt käuflich erworben werden und die Kataloge, und man konnte da halt auch spenden, und Jufi hat halt den gleichen Betrag nochmal oben drauf gelegt. Und es sind über 10.000 Euro für die Kita zusammengekommen.
Super, da sage ich Chapeau.
Da ich bin immer noch fassungslos im positiven Sinne. Also die Leute haben die Motive da fast von den Wänden gerissen und gespendet, und das war irgendwie ein ganz, ganz krasses Erlebnis, auch dass das so gut ankam.
Das ist auch Düsseldorf, der Düsseldorf, da ist
das Geld. Es war ja kaum Düsseldorfer, also wann kommt Düsseldorfer da? Das kam ja alle von außerhalb. Aber für mich auch völlig... völlig Neuland. Ich habe so ein bisschen Imposter-Syndrom vor, wenn du Cartoons zeichnest. Das ist ja bei dir auch so. Wir haben ja gewisse Einschränkungen dabei, also Wiedererkennungswert. Immer irgendwie gucken, dass humoristisch alles sitzt und so. Und bei diesen Sachen, bis auf die Tatsache, dass mein Sohnemann daneben sitzt und mir Befehle gibt, kann ich ja komplett loslassen und frei das umsetzen, was er da vorgibt. Und dass das so gut ankommt, das geht mir immer noch gar nicht in den Kopf rein. Das ist aber auch so sehr entspannt, finde ich. So diese Art und Weise, einfach mal so was zu zeichnen, ohne jetzt großartig auch immer so zynisch sein zu müssen. Dann, wovon ja auch die Cartoons dann leben. Das einfach mal komplett einfach nette Motive machen, und für mich komplett neue Erfahrung. Also ich genieße das auch sehr. Und mit Sohnemann so ein Projekt zu haben, wo er auch regelmäßig irgendwie von sich aus das machen möchte, dass wir da zusammen was machen, finde ich auch halt sehr schön.
Das ist ja sehr schön. Und ich sag mal so, der Kita-Platz fürs zweite Kind ist gesichert.
Also wir überlegen gerade, einen Flügel der Kita nach mir benennen zu lassen. Nein, also der tatsächlich kommt der Kleine jetzt in die Eingewöhnung. Aber das war auch vorher schon klar. Also es ist ja eine Elterninitiative, und momentan ist da finanziell wirklich die Kacke am Dampfen. Und ich glaube, eine Summe von über 10.000 Euro ist immer noch nicht ausreichend tatsächlich. Aber
Ich habe letztens gesehen, dass das immer noch da hängt. Ich habe mal für den Kita meiner Kinder habe ich das Logo gemacht. 1000 Füßler in Bochum am Stadtpark.
Sind es auch wirklich 1000 Füße?
Der heißt so 1000 Füßler, der Kindergarten.
Ja, aber hast du einen 1000 Füßler gemacht?
Nein, ich habe so einen Schriftzug gemacht und so mit so kleinen Kinderfüßen und so irgendwie. Und ist ja eine Metapher. Ja, ist ja nicht der 1000 Füßler, sondern die 1000 kleinen Füßlein der Kinder. Und das habe ich damals gemacht, irgendwie, ist ja schon sehr, sehr lange her, irgendwie, als meine Kinder im Kindergarten waren. Und da bin ich letztens mal, die haben nämlich neu gebaut und so, vorbeigestampft irgendwie. Und habe gesagt, ach, das ist ja lustig, das ist immer noch das gleiche Logo. Aber natürlich sehr schön gemacht, formdekopierte Buchstaben und sowas. Ja. Aber das ist doch schön irgendwie, dass du da was Gutes tun konntest.
Ich muss ja auch ehrlich zugeben, dadurch, dass diese Kooperation mit Jufi stattgefunden hat, ist nämlich natürlich auch extrem gehypt. Weil du hast den Drucker gerade gesehen, für mich als Technik-Nerd und irgendwie so rumexperimentieren, was man damit so alles machen kann, das spricht natürlich auch das Spielkind in mir an, und von daher ist das auch richtig, richtig cool. Also da passt eigentlich alles zusammen.
Ich bin gar nicht so, ne? Also ich bin durchaus technisch interessiert, und ich finde auch Sachen gut und so. Ich finde so da dieses Mischpult.
Aber
so,
die Begeisterung, die ich habe,
die kann ich überhaupt nicht teilen irgendwie. Also ich stehe vor so einem Ding und sag, ja, geil, cool. Was habe ich gefragt? Kostet so ein Ding? 2, 3 Riesen? Und dann hast du gesagt, ja, so 2. Ich weiß das nicht. Also
manche Leute würden es vielleicht auch als Ignoranz dann in dem Fall. Ich meine, wenn du sagst, okay, es sind so allgemein bei so technischen Sachen, aber jetzt zum Beispiel bei sowas, vielleicht muss das auch erstmal sacken, dass du so realisierst, was man damit alles machen kann für unsere Zwecke jetzt, und dann irgendwann so mitten in der Nacht, boah. Krass.
Krass, was ich da heute gesehen habe.
Kannst du mir das und das mal ausdrucken?
Kannst du mal so erhabene Drücke? Ja, ich weiß es nicht. Ich bin so, ich finde so Sachen gut, dass das geht, oder irgendwie bewundere auch da so diese technischen Weiterentwicklungen, dass man jetzt, es gibt ja 3D-Drucker, jetzt gibt es, wie würde man sagen, irgendwie, das ist ja kein 3D-Drucker.
Es ist ein UV-Drucker.
UV-Drucker.
Das heißt, du hast, Also technisch gesehen, da kann ich jetzt auch nur laienhaft sagen, du druckst
also man kann
beliebige
nur,
Materialien, man kann alles Mögliche.
Nur unverbindliche Sachen drucken, UV.
Nein, du hast eine Tinte, die mit UV-Licht halt reagiert. Also du druckst auf beliebiges Material und dann geht eine UV-Lampe darüber. Das ist so ähnlich wie bei diesen Superklebern aus dem Supermarkt, wo so eine Lampe dabei ist. Und das wird in dem Moment dann direkt hart. Und das kannst du nicht ausprobieren zu Hause, Olli. Er überlegt gerade, ob er noch eine UV-Lampe zu Hause hat und dann jetzt mal schön die Hose runter davor. So. Du kannst dann verschiedene Schichten und das geht dann halt bis zu 5 Millimetern, weshalb du so erhabene Sachen oder Pinselstrukturen dann nachempfinden kannst oder halt tatsächlich so ein Logo so komplett erhaben irgendwo draufdrücken kannst. Dann gibt es halt für Weiß jetzt auch irgendwie die Variante einer weichen Tinte, die zwar dann auch so getrocknet wird, aber womit du Textilien bedrucken kannst. Also wie gesagt, im Grunde genommen Grenze ist nur die Größe. Das ist so ein bisschen auf etwas über 30x40 dann eingeschränkt. Es sei denn, du hast halt diesen Rotationseinsatz, wo du dann so Banner einlegen kannst. Aber das ist wirklich, ich muss das auch erstmal alles noch irgendwie so realisieren,
was man damit alles machen kann. Je länger ich drüber nachdenke, dann glaube ich, dass was mich da so ein bisschen fragend vorstehen lässt, ist irgendwie, dass es gibt sicherlich Dinge, die man damit drucken kann, so wie jetzt das mir gezeigt hat, dein Logo oder halt grafische Formen auch, die man jetzt per Hand nicht so exakt malen könnte irgendwie, was ja auch interessant ist.
Naja, also bei den Pop-Art-Sachen ist es ja so, da muss ich eben wirklich eingreifen. Ich habe ja die Sachen auf dem iPad, auf dem Tablet halt so, die Zeichnung meines Sohnes so bearbeitet, wie nach einer Skizze von mir selbst. Mhm. Dann Tuschezeichnung quasi, digitale Tuschezeichnung und die Kolorierung. Und dadurch sind ja diese Motive so entstanden. Und dann ist ja eigentlich so eine Zeichnung, so ein Projekt abgeschlossen. Und ich habe dann aber irgendwann angefangen, die Sachen mal mit Acryl auf Leinwand zu malen. Hatte dabei den Anspruch, dass das halt exakt so aussieht. Dann musste natürlich auch sehr, sehr flächig gezeichnet, gemalt werden. Und jetzt ist es so, dass du mit dem Drucker exakt diese vorbehandelten Leinwände, wo ich dann die Farbe so vorgrundiert habe, kriege ich die Motive quasi so, wie ich es ursprünglich gemacht habe, dann auf die Leinwand und nicht nochmal, dass die nochmal anders aussehen, dadurch, dass ich die komplett per Hand gemacht habe. Und das sieht wirklich, ich kann dir nachher nochmal zeigen, original, komplett Acryl und dann diese Drucke, es sieht exakt genauso aus. Und du kannst auch fotorealistisch damit drucken. Das ist alles halt möglich und eben sagst du halt so, Logo, nein, sind tatsächlich, du kannst komplett Leinwände damit bedrucken.
Ja, nein, ich weiß, ihr habt das ja gesehen. Ja. Das ist, könnt ihr euch ja auch im Internet angucken. Ich sag ja nur, das ist ja so eine Reproduktion irgendwie, wo man so sagt, irgendwie, wo ich vielleicht noch so analog im Kopf bin und sage, so, wenn du das jetzt mit der Hand malst, irgendwie, dann sieht das nur ähnlich aus. Also hat jedes Ding irgendwie, ist ein bisschen unterschiedlich und so. Also
nee, genau, bei dem Projekt schließt es genau die Lücke zwischen, wo ein digitales Original oder was. Wenn ich es dann nochmal komplett per Hand sehe, dann sieht es ja anders aus.
Ja,
so kriege ich es halt wirklich komplett so, wie es ursprünglich ist, auf Leinwand. Und es sieht aus wie ein Original. Das ist, also, es ist schon krass, was man damit machen kann. Und ich mache ja gerade auch ein paar andere Experimente, so, wo dann auch so Mixtechniken dann sind. Und das muss jetzt alles erstmal so erforscht werden, um das irgendwie mal ganz doof
aber zu sagen. Aber wir sagen, wie hieß die Firma noch?
Yuffie Make. Ist eine Firma unter Anker quasi. Yuffie, EUFY, Make. Und der Drucker heißt E1. Damit ist aber jetzt auch genug an Werbung gemacht worden. Ich glaube, die kommen eh nicht hinterher gerade mit Ausliefern. Und ich sagte ja gerade, Reini hat es ja auch schon vorbestellt und war deswegen hier, um sich den schon mal anzugucken und hatte dann eben, ist dann darin gegipfelt, dass wir heute bei Alliteration am Arsch empfohlen wurden.
Yuffie!
Und müssen natürlich diesen Podcast dann auch schnell online bringen. Ja, von mir aus war es das so an Neuigkeiten. Ich habe jetzt hier noch ein paar weitere Themen. Würde dir aber erstmal den Vortritt lassen, wenn du gerade noch was
hast. Ich wollte nur sagen, der Cartoon, der mir diese Woche am lustigsten aufgefallen ist, ich gucke ja durchaus mir Cartoons an von Kollegen, aber ich komme immer wieder irgendwie, weil ich sie liebe, Hauk und Bauer, zwei kleine Fliegen sind zu sehen und die eine Fliege sagt, ich mache jetzt mal den halben Tag frei, nee, ich mache jetzt Feierabend. Und dann steht da drüber Halbtagsfliege.
Fliegen hatte ich nämlich auch hier tatsächlich. Und zwar zwei Fliegen, die auf einem Haufen Scheiße sitzen. Und
ja.
Mein Sohn, alles, das alles wird einmal dir gehören.
Ja.
Und Ich vermute. Also ja. ich möchte da jetzt irgendwie völlig wertfrei rangehen, aber ich vermute, das ist ein Werk, was für den Deutschen Karikaturenpreis entstanden ist. Und wir werden in diesem Jahr beim Deutschen Karikaturenpreis, glaube ich, sehr, sehr viele Cartoons sehen mit den Worten. Ich glaube, der Pate ist das eigentlich, ne? Irgendwann, mein Sohn, wird das alles mal dir gehören. Oder war es König der Löwen? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das wird irgendwie die Hälfte der Ausstellung ausmachen.
Guter Hinweis. Ich habe mal einen Cartoon gemacht, wo so ein alter Mann auf dem Balkon steht, auf seinem Landsitz und daneben eine sehr junge, attraktive Frau, vollbusig, und dahinter steht sein Sohn. Und der alte Mann sagt dann zu seinem Sohn, irgendwann wird das alles Chantal gehören.
Ja, aber jetzt ist die Frage. Du sagst gerade, oh, gute Idee. Möchtest du es jetzt auch noch einreichen und mit dich einreihen in die vielen, die wahrscheinlich oder müssen wir jetzt sagen,
nicht.
Vielleicht ist es besser, irgendwie die komplett außen vor zu lassen. Das ist natürlich immer so dieses Geschach und Gepoke, wo man vorher so ein bisschen anfängt zu überlegen.
Ihr müsst wissen, das Motto oder die für den diesjährigen Karikaturenpreis ist, jetzt seid ihr dran, ne, glaube ich.
Ja, und es kommt
der Generation
betont, ne?
Ja, da steht schon drin, in der Beschreibung, es geht um den Generationenkonflikt, jung, alt, jetzt seid ihr dran, die
jungen
Leute.
Also die Betonung liegt nicht so sehr auf dran. Das wäre eher so.
Ja, aber der Satz, jetzt seid ihr dran, irgendwie Generationenkampf, irgendwie, das steht ja da drunter.
Ja, jetzt seid ihr dran. Und nicht, jetzt seid ihr dran.
Nein, ja, so, ja, nein, jetzt seid ihr dran. Also ja, jetzt ist die nächste Generation gefordert und das ist irgendwie, das ist das Motto des Karikaturenpreises. Deshalb kommt der Michael da drauf, irgendwie mit dem Cartoon, mit dem Haufen Kacke und dem kleinen Fliegenkind, das vielleicht mal irgendwie diesen Kackhaufen erbt. Ja, wie kommen wir drauf? Ach so, weil ich gesagt habe, Haugenbauer, ich finde den gut, du fandst ihn nicht gut irgendwie.
Nein, ich habe nicht, also ich.
Ja, du warst, es war so, klang jetzt schon so ein bisschen so.
Ich fand ihn jetzt nicht originell.
Ach so.
Aber ist gut gemacht. Ist ein amtlicher Witz, so. Ich will mich da jetzt nicht irgendwie aus dem Fenster legen und
sagen, ich bleib aber nicht dabei, gut. Ich finde ihn trotzdem lustig.
Ja, du hast ja auch diverse Cartoons auch schon mal nochmal neu gemacht. Oder Witze.
Witze
gezeichnet.
Jetzt wird wieder, ich würde nur klauen.
Ja, man muss ja auch mal rechts und links gucken, ne?
Ja, natürlich irgendwie. Aber ich sage dir, ich habe noch nie
bewusst.
Never bewusst irgendwie mir einen Cartoon genommen und gesagt, so, den male ich jetzt neu.
Nein, das hatten
es
wir
gibt
auch schon.
Aber
das hatten wir schon, zu Genüge diskutiert und wir haben auch schon genügend Ärger dafür gekriegt.
Ja,
deshalb dachte ich, ich greife dich jetzt mal an, damit die Leute sehen, wir zerfleischen nur noch uns selbst.
Wir zerfleischen uns selber irgendwie, ja. Ja, ich finde, der Herr Holzschulde ist jetzt schon in den letzten Monaten nichts Gutes Neues mehr gekommen in Sachen Cartoon. Der ist so sehr beschäftigt mit seinem Strukturdrucker und diesen Ausstellungsgedöns.
Ich finde, ich habe einen sehr lustigen Black Metal Cartoon gemacht.
Ein Black, ja, mit den Panda-Bären. Mit Kinderschminken in Göteborg.
Kita-Sommerfest in Norwegen.
Norwegen.
Und, Es war faszinierend, wie viele Leute Finnland mit mehreren Ausrufezeichen drunter geschrieben haben.
Finnland, warum? Weil Finnland,
nein, Finnland ist quasi die Metal-Hauptstadt der Welt.
Die Metal-Hauptstadt,
so
aber ist es nicht Black Metal eigentlich?
Ja, pass auf, genau. Ich habe, da ich mich ja auskenne.
Du kennst dich aus.
Ja, ich kenne mich mit dem Genre aus. Ich habe natürlich auch nochmal recherchiert.
Du kennst dich natürlich mit allem sehr gut aus.
Finnland ist tatsächlich die Metal-Hauptstadt.
Ja.
Da ist die größte Metal-Dichte. Alles klar. Alles super. Habt ihr irgendwie gut aufgepasst.
Finnland.
Aber
Metal. Wenn
man ein bisschen recherchieren würde, wüsste man Black Metal. Und das sind in diese Corpse-Paints im Gesicht. Ne? Also wir reden nicht über Kiss oder Crow oder
Kiss.
Crow
ist
oder
jetzt
so.
Kein Metal,
richtig.
Sondern
Glamrock,
ja,
so
Glamrock irgendwie so. Ich halte ja AC/DC auch für eine Blues-Band irgendwie.
Ja, also Metal würde ich auch nicht dazu sagen. Selbst beim Motorhead ist es ein bisschen schwierig zu sagen.
Ja,
ist
auch
eher so richtig krasser
Rock'n'Roll, Hardrock, ja.
So. Black Metal ist in Norwegen und Dänemark erfunden worden und da auch groß geworden und auch leider ein wenig verrufen. Wir erinnern uns da an diverse Morde und Kirchen anzünden und dann Selbstmord fotografieren und mit auf den Cover nehmen und sowas. Das ist alles Norwegen gewesen und deswegen habe ich mich ganz bewusst für Norwegen entschieden. Und ja, deswegen, das wollte ich nochmal ganz kurz zu dem Cartoon sagen. Wenn solche Sachen entstehen, kann man davon ausgehen, dass meistens auch ein bisschen recherchiert ist. Und dass man das mit Absicht gemacht hat.
Ist die Vorband von Iron Maiden kam aus Schweden. Ich leider habe ich jetzt den
Namen. Jetzt wirft er das nächste Land.
Die war nicht Avatar hießen die.
Ah, ja, kenne ich. Habe ich auch schon als Vorband tatsächlich
gesehen. Ja, und die waren, der Sänger ist auch sehr so geschminkt.
Ja, aber bei denen würde ich es auch nicht Corpse Paint nennen. Eher so,
ja, es war eher so Clown. Es sah ein bisschen wie der Joker aus, ja. Ne? Irgendwie so. Und ich habe Andi dann immer geschrieben, so, weil wir saßen ja nicht zusammen. Ich sagte, der Comedian ist doch ganz nicht schlecht. Und er hat eine Ansage, weil er hat in Deutsch gesprochen, da sagt er irgendwie, hey, aber er sagt, mein Deutsch ist nicht so gut, aber es ist viel besser als euer Schwedisch. Das fand ich schon lustig. So, und der sagte dann, das erste Mal hier in Gelsenkirchen auftreten und so, was sehr ungewöhnlich wäre, weil alle schwedischen Metal-Bands würden immer in Bochum auftreten. Also das ist die Matrix
in Bochum. Ich habe Avatar in Bochum gesehen.
Ja. Und aber bist du sicher?
Ja, Ruhrkongress. Die waren Vorband von Five Finger Death Punch.
Ah, okay. Sondern er ist schon in Bochum aufgetreten. Aber er meinte halt irgendwie, dass eigentlich alle schwedischen Bands, wenn sie das erste Mal im Ruhrgebiet auftreten, in Bochum in der Matrix auftreten. Das ist da in Schweden schon eine bekannte Venue.
Vielleicht ist Avatar da vorher schon in dieser berühmt-berüchtigten Röhre in der Matrix aufgetreten.
Das kann ja sein.
Die noch schwieriger zu bescheiden
ist. Das klang jetzt so, aber man erwartet ja jetzt auch nicht irgendwie, dass irgendwie alles richtig ist, was ein Sänger bei einem Rockkonzert irgendwie chronologisch richtig ist, irgendwie, wie auch immer, aber der war auch so geschminkt, da komme ich drauf, ja, das war ein sehr schöner Cartoon. Ich habe mal einen Cartoon gemacht mit Kinderschminken, da fragt ein kleines Kind seine Mutter, Mama, alle finden mich hässlich, und die Mutter sagt nur, guck mal, da hinten ist Kinderschminken.
Der Cartoon ist, man wird ja mal gefragt, wie kommt man so auf die Ideen, und wir hatten tatsächlich Sommerfest an der Kita und da war Kinderschminken und ich hatte mich dabei erwischt, wie so die Gedanken abdrifteten. Und wie cool ich das fände, wenn die Kinder dann alle so da rumlaufen würden. Und ja, zack, war im Grunde genommen der Cartoon dann fertig. Du weißt, wie sowas ist. So Kopfkino.
Ja,
und dann,
deswegen,
der war so voll aus dem Leben tatsächlich. Und dann habe ich halt eben nochmal wegen Black Metal ein wenig recherchiert, um dann ganz bewusst Norwegen reinzuschreiben. Aber ja, Finnland ist natürlich...
Es gibt einen sehr schönen, ich weiß jetzt leider den Titel nicht. Es gibt so einen... aus dem nordischen Mann, Schweden oder Norwegen, so ein Metal, so ein Film, wo so eine Metal-Band auf Tour ist.
Da gibt's einige.
Ja, das, aber der war lustig irgendwie, den habe ich mal gesehen.
Es gibt auch einen sehr, sehr ernsten Film, das ist halt die Bandgeschichte von Mayhem. Das ist das auch mit diesen Morden und Kirchenanzünden. Ist ein schlechte Laune-Film.
Ja,
ich ein wenig zurückhaltend bin mit Postings, liegt einfach daran, dass ich gerade an 3 Büchern und einem Kalender arbeite und die Sachen ein wenig zurückhalte dafür. Zieh viel zu tun, aber auch das wird wieder besser.
Ich möchte noch sagen, dass ich im Urlaub Fernsehen geguckt habe. Ich habe Game of Thrones geguckt.
Da könnten wir eine komplette Folge drüber machen, dass du Game of Thrones geguckt hast.
Ja, ich bin jetzt wahrscheinlich einer der Letzten, der das mal geguckt hat.
Ich hätte gerne so ein React-Video gemacht, wie ich dich angucke, wie du Game of Thrones guckst. Reaction-Video.
Ich habe es immer mal so 1-2 Folgen mal versucht anzufangen. Irgendwie habe es dann aber nie geschafft. Und das ist ja
Game of Thrones jetzt und aber House of Dragons hast du noch vor dir, ne?
Nee, das habe ich ja geguckt, die erste Staffel.
Zuerst.
Genau. Deshalb wusste ich jetzt auch so ein paar Sachen nicht, die da so, beziehungsweise war mir jetzt.
Es ist ein Durcheinander wie bei Star Wars, so.
Ja, so, und, aber hab jetzt begriffen, bei Game of Thrones ist ja auch die Drachenfrau und so, dass das ein Nachkomme ist irgendwie und das.
Sieht man gar nicht, ne?
Ja, ich fand's irgendwie lässig, gut, ja, also so, fand's schön viele Intrigen, Kämpfe und so und ja, fand ich cool.
Haben dich die, sag mal, Tode geschockt? Oder bist du da inzwischen, ist Game of Thrones inzwischen schon so alt, dass man da eigentlich so drüber hinweggeht?
Nein, das schockt schon, also in dem Moment, weil man ja, wenn die Geschichte so losgeht und wie sie sich so entwickelt.
Du denkst direkt die erste Folge, ne? Du denkst, Hauptdarsteller.
Ja, ja.
Hauptdarsteller.
Ja, genau.
Weil so, den kennt man ja halt so,
Herr der Ringe irgendwie oder halt irgendwie auch James Bond hat er auch mitgespielt, irgendwie mal 006 oder 008, ich weiß gar nicht, 006. da denkt man ja, der würde wahrscheinlich jetzt vielleicht in so einer Serie länger dabei sein irgendwie, aber das geht ja relativ zack zack irgendwie und dann der und der Sohn und Dings und so.
Wer ist denn für dich Hauptdarsteller?
Hauptdarsteller? Ja, ist schon der wie heißt der Schauspieler? Dieser Kleine, ne?
Du meinst Peter Dinklage oder Dinklage oder den kleinwüchsigen Schauspieler.
Genau, der ist für mich schon der Hauptdarsteller in dem Moment, weil er ja durch die ganze Geschichte, also das ja auch irgendwo zusammenhängt irgendwie, beziehungsweise zusammenhält, da auftaucht. Also ich finde schon.
Finde ich interessant. Also viele hätten natürlich jetzt Jon Snow gesagt. Aber ich glaube, dadurch, dass du das in einem durchgeguckt hast, kommst du tatsächlich auf Tyrion Lannister, heißt er.
Ja, genau.
Und
der ja die Hand des Königs war bei dem.
War, ja.
So, und dann aber ja auch quasi, ich kann ja spoilern, die Hand des Königs wird, der Königin, der Drachenkönigin wird und dann ganz am Schluss irgendwie auch nochmal.
Die sind ja im Buch auch irgendwie verwandt, deshalb ist der von der Optik her, damit meine ich jetzt nicht die Größe, bitte nicht falsch verstehen, aber Haare und so ist, glaube ich, im Buch anders beschrieben. Aber nee, interessanter war es, also wie gesagt, jeder andere hätte das wahrscheinlich Jon Snow gesagt und ich glaube, dadurch, dass du das so durchgeguckt hast, ist dir das dann eher aufgefallen, dass er die Hauptperson ist und das ist nämlich mathematisch nachgewiesen worden. Man hat tatsächlich dafür eine Formel entwickelt und geguckt, welcher der Charaktere hat die meisten Kontakte zu anderen da in Mittelerde, wollte
und
ich sagen.
Und das hat er, ne?
Genau, und er ist mit den meisten zu tun und die meisten Handlungsstränge laufen da quasi bei ihm zusammen. Und deswegen ist er quasi die Hauptperson.
Ja, finde ich auch. Also die anderen hier, der Herr Snow, ja klar, aber ja auch erst hinten raus, sag ich mal, irgendwie, der natürlich dann früh auftaucht irgendwie und ich fand auch, dass diese ganzen Sexgeschichten in den ersten zwei Staffeln stattgefunden haben, das wurde ja immer weniger, weil da war viel zu viel Krieg und Scheiße unterwegs, man hatte kaum noch Zeit zum Poppen, ne?
Kann man so sagen. Und ganz offensichtlich natürlich diese Wir haben in den ersten Staffeln irgendwelche Reisen innerhalb des Kontinents erlebt über eine ganze Staffel und dann kommt die letzte Staffel und die sind innerhalb von 2 Minuten von A nach B und dann noch nicht mal auf den Drachen geflogen oder sowas. Und dann sieht man ja auch dann die Eile, die sie bei der letzten Staffel hatten und das ist ja groß in der Kritik, aber letztendlich, gut, haben sie ja dann jetzt aber irgendwie auch nochmal da diese House of the Dragons ja dann noch rausgehauen. Es wird wahrscheinlich auch Jon Snow nochmal irgendwie ein Solo kommen. Also ich glaube, da wird ordentlich Nachschub kommen. Ich freue mich tatsächlich drauf. Ich fand nur so diese schockierenden Tode, da hatte mich damals bei Sons of Anarchy mehr gepackt. Weil die Charaktere da anders aufgebaut worden sind und dann irgendwie, ich will nicht sagen genüsslicher, aber die wurden anders zerlegt. Dann, wo du wirklich nachhaltig dann sagst, oh, das kann doch nicht sein. Also da hat sich einiges getan so bei den ganzen Serien, mit den Gefühlen der Zuschauer gespielt wird.
Ja, aber das ist natürlich so dramaturgisches Shocking irgendwie, dass man sagt, boah, gibt's ja gar nicht, wie geht das jetzt weiter, blablabla und so. Also das ist natürlich irgendwie, ja, aber das habe ich gemacht irgendwie in relativ kurzer Zeit, weiß ich gar nicht irgendwie, so gefühlte 2 Wochen oder so.
Wie viel hast du davon am Stück immer geschafft?
Ja, ich habe auch schon mal bis nachts um 4 irgendwie mir die reingepfiffen. So 3-4 Folgen irgendwie am Stück. Ja, aber schon relativ lang, ne? Eine Stunde oder so.
Wenn du jetzt gerade was zum Gucken brauchst, vielleicht mal für einen Abend, ist zwar ein sehr langer Film, aber der ist gerade bei Disney Plus. Ich habe ihn gestern gesehen, The Amateur, mit Rami Malek oder wie er ausgesprochen wird. Der hat ja hier Queen Biopic die Hauptrolle gespielt.
Genau, und vorher eine Serie, wie ist denn der? Da hat der so einen Computer-Hacker gespielt.
Ja, Dr.
gespielt.
Robot oder sowas, ne?
Ja.
Also der Film, der könnte wirklich was für dich sein, ist halt irgendwie so ein Rache-Thriller, bloß im Agentenmilieu. Und er ist halt jetzt nicht der typische Rache-Typ, sondern er ist eher so ein Lauch. Der ist halt hochintelligent und bei der CIA für so die ganze Dekodierung und irgendwelche Sachen zuständig. Seine Frau wird beim Anschlag ermordet und er will dafür halt irgendwie selbst die Leute erledigen. Geht sehr langsam los, aber echt packen. Könnte wirklich was für dich sein. Der ist jetzt gerade frisch aus dem Kino, direkt bei Disney Plus gelandet.
Fresh from the Cinema.
Fand ich auch wieder überraschend schnell.
Ja.
Und Ja, ich fand den sehr, sehr spannend, auch wenn natürlich einige Sachen wieder sehr vorhersehbar sind, aber das tut dem ganzen Film keinen Abbruch. Und jetzt mal die komplette Antithese zu Game of Thrones. Du weißt ja, ich habe ja so einen kleinen Kink für so Reality-Trash-Formate, ne?
Ja, teile ich überhaupt nicht.
Ja, ich weiß, aber es ist gerade eins losgegangen und das heißt Villa der Verführung.
Villa der Verführung? Das
müsste Sat.1 beziehungsweise Join oder so sein. Und entgegen des Titels geht's da natürlich nicht um Sex. Es geht bei diesen ganzen anderen Formaten immer um Ex-Paare, die dann irgendwie da zusammengefercht werden, um sich natürlich massiv zu streiten. Und diesmal geht's um Geld.
Aha.
Und zwar kommen da die ganzen B- und C-Promis und Influencer und wie sie alle heißen, kommen in eine Villa, sollen da Urlaub machen, ich weiß jetzt gar nicht in welchem Land, also irgendwie richtig schön am Meer und so. Und auf einmal macht dann Cut, kommen die ganzen Leute rein und holen alle Luxusgüter da raus. Und es gibt nur so ein Auto, so ein Schrank halt mit Sachen, die man sich dann da rausnehmen kann, aber alles kostet halt irgendwie Dose Cola 100 Euro und sowas und die haben 250.000 Euro Gewinnsumme und das wird alles davon abgezogen.
Ach, das wird alles, okay.
Und das ist echt so krass witzig. Du hast halt diese Fraktion, die wollen halt, dass für die Gewinnsumme gespart wird und die alles verprassen und wie die sich dann wegen Geld so an die Gurgel gehen und tatsächlich auch, das ist ein kleiner Spoiler, aber innerhalb von einem Tag am ersten auf den zweiten 60.000 Euro verprassen nur für irgendwie Sex und dann die Streitigkeiten losgehen. Es ist wirklich ganz großes Kino. Das ist zwar absolute beschissenes Reality Kack so, aber ich liebe sowas manchmal.
Das war, ja, ich
kann ist nichts, dem, ist kein Tipp für dich. Für dich war der Filmtipp gerade. Ja, aber
ich kann dem.
Ich kenne Leute, die sowas.
Ja, halt ich kann dem. Also mir ist die Zeit zu schade, irgendwie mir so Vollpfosten anzugucken im Fernsehen. So, ich kann
es ist doch, es ist sehr amüsant, vor allen Dingen, wenn du sagst, die Zeit fehlt.
Wenn nicht die Zeit so fehlt, zeichnen. Die Zeit wäre mir zu wertvoll.
Ja, aber so für nebenbei laufen lassen wir und du weißt es, wie man das skizziert oder so, ist das hervorragend. Weil da wäre mir zum Beispiel Game of Thrones oder der Film, der wäre mir echt zu schade, weil mir da dann doch irgendwie die Hälfte von flöten geht, wenn ich irgendwie auch noch auf andere Sachen konzentriert bin. Aber da so, um sich berieseln zu lassen, ist das großartig. Und das ist ein wirklich witziges Format. Chapeau. Ich hätte nicht gedacht, dass da irgendwie nochmal was Neues kommt, aber ja, da haben die Redakteure wieder, Gehässigkeit Deluxe sozusagen. Das ist wirklich witzig.
Das ist sehr schön. Ich habe noch einen kurzen Ausflugstipp hier in Dortmund, Phoenixhallen. Da ist eine Asterix-Ausstellung, die allerdings. Ich habe die leider noch nicht gesehen.
Aber sie wurde auch schon von deinem Freund
Hennes Bender. Von meinem Freund Hennes Bender besucht. Und bewertet, weiß ich nicht, bewertet gar nicht, aber besucht.
Der sagt, er geht nochmal.
Er geht also nochmal, also in seinem Podcast, schon,
der heiße Scheiß, um das hier auch nochmal ganz kurz irgendwie Crosswerbung zu machen, für deinen Freund Hennes Bender. Ich betone das so, weil er hat ja Wert drauf gelegt, dass wir es nicht sagen, aber er hat dich in einem Podcast deinen Freund genannt. Was hat das mit dir gemacht?
Ja, das zeigt mir, dass er mich mag.
Harte Schale,
mehr mag als dich.
Und harte Schale weicher Kern, ne?
Nein, er mag mich mehr als dich.
Ja, das glaube ich sowieso. Ja, was soll ich dazu sagen? Nein, er hat es auch für sehr gut befunden. Er wollte auch ein zweites Mal reingehen und ich glaube, er war wirklich beeindruckt. Also
ja, ich habe heute nochmal hier von unserem
anderen. Und er ist Asterix-Experte.
Ja, er macht ja immer die Asterix-Übersetzung ins Ruhrdeutsch. Und hier unser anderer Freund, Podfluencer, der diesen grandiosen Hit Ich mag das Ruhrgebiet, oder wie heißt der, seine Platte? Ich fühle das Ruhrgebiet. Das haben wir mal hier.
Wir
mal.
Sind das
Ruhrgebiet? Nein, irgendwie. Der Podfluencer, der war jetzt auch da bei dem Podfluencer, könnt ihr bei Instagram folgen. Der war auch da in dieser Ausstellung. Das ist halt eine Asterix-Comic-Geschichte mit Projektion auf die Wände und so, irgendwie so multimedial. Das sieht zumindest auf den Bildern, die man so sieht, und Videos sehr geil aus. Also ich möchte mir das auch unbedingt angucken. Ich war allerdings mal mit meiner Tochter, meiner Frau und meiner Nichte in Holland, in Venlo, und zwar in so einem riesen Outlet-Laden für Weihnachtsschmuck und so. Und das haben die auch bei Instagram entdeckt irgendwie und wow, super und so. Und weil da auch geile Fotos waren und so. Und ich war dann da und war jetzt nicht so geflasht. Es war einfach groß und unheimlich viele.
Ich glaube, das ist alles ein Scheiß gegen die Weihnachtshalle bei der Paper World und Creative World in Frankfurt. Das ist ja einmal im Jahr da diese.
Ja, ja, das kann sein.
Und da ist eine große Halle in Frankfurt, wo also wirklich in Godzilla-Größe Weihnachtsmänner stehen und Weihnachtskugeln. Also, und die ganzen Lichter. Ich möchte nicht wissen, was da eine Minute Strom kostet.
Ja, das war allerdings da auch. Aber wenn man da so rational, das ist so ein Baumarkt, sag ich mal, und die Gartenabteilung, die sehr, sehr, sehr große Gartenabteilung wird, glaube ich, 3 Monate von Weihnachten immer umgebaut auf Weihnachten und dann.
Die brauchen ein eigenes Kraftwerk.
Ja, ja, die brauchen ein eigenes Kraftwerk irgendwie. Aufgrund dessen hat irgendwie Holland wieder ein Atomkraftwerk gebaut. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es war schon viel und beeindruckend irgendwie, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, wow, irgendwie, es ist einfach nur groß und viel.
Ist jetzt kein Ausflugstipp, sondern
Asterix. Ja, doch, da kann man hinfahren, irgendwie auf jeden Fall, irgendwie, aber ich würde jetzt, weil jetzt auch noch nicht Weihnachten ist, würde ich doch eher zu Asterix fahren. Ist auch nicht so weit von Bochum aus.
Ich würde es, dieses Weihnachtsgeschäft, könnte man ja wunderbar verbinden mit einem Besuch bei einem niederländischen IKEA.
Ja.
Kleiner Lifehack, mal Preise vergleichen.
In
Niederlanden sind viele IKEA-Artikel um einiges günstiger. Aber hallo, einfach mal Internet gucken. Und alles, was ihr dann erspart, könnt ihr uns zukommen lassen, indem ihr Tickets kauft für unsere Shows, Bücher kauft.
Kann man, aber wenn man von Deutschland aus, kann man nicht bei Holland bestellen, glaube ich.
Ich glaube, das machen die nicht.
Das Internet erkennt irgendwie, dein Browser erkennt, wo du bist.
Von hier, von Essen aus, ist also du hast in Essen natürlich ein IKEA. Du hast das nächste in Duisburg und von da aus gesehen ist es wirklich nur unwesentlich weiter, in Niederlanden bei IKEA einzukaufen. Vor allen Dingen, wenn man ein paar Sachen, auch vielleicht größere Sachen braucht, dann hast du auf jeden Fall die Knete für Sprit und Zeitaufwand, hast du wieder raus. Eigene Erfahrung, gern geschehen mit dem Tipp. Wir sind jetzt auch schon wieder über eine Stunde 20.
Ach Gott, ja, wir haben uns lange nicht gesehen.
Wir haben uns lange nicht gesehen, das war jetzt auch nötig und ich denke, die nächste Folge wird eine Erzählung über deine hoffentlich sehr erfolgreiche Ausstellungseröffnung. Ich werde ein wenig was über Prero erzählen. Und ich überlege, ein Aufnahmegerät mitzunehmen und dort Wolfgang Kleinert zu interviewen.
Wolfgang Kleinert.
Wenn du auch Lust darauf hast, würde ich das tatsächlich in Erwägung ziehen zu machen. Wir hatten ja mal besprochen, dass er eine sehr interessante Lebensgeschichte hat.
Absolut. Wolfgang hat eine interessante Lebensgeschichte, ist natürlich auch dem Cartoon sehr verbunden, weil er auch Betreiber des Cartoon-Kaufhaus ist in Berlin.
Genau, Erfinder von Fiese Bilder, auch genau. Da in Verbindung dann mit diesen Open-Air-Ausstellungen.
The Godfather of Prero, der Cartoon-Ausstellung in dem wunderschönen Seebad an der Ostsee. Ich mag die Ostsee ja sehr gerne. Das müsstest du machen, ja, wenn der, ihr habt ja bestimmt Zeit mal auf einen Kaffee da irgendwie ein bisschen.
Mit deinem
zu
okay
schnacken.
Würde ich das dann.
Ich würde das auf jeden Fall votieren.
Gut. Wir hatten ja mal gesagt, wir sind eigentlich zusammen, aber
ja.
Er wohnt in Berlin und jetzt gerade in Prero unterwegs, bis wir das zu dritt irgendwie hinkriegen, sollte ich vielleicht die Woche nutzen, die ich da.
Drei ja immer schwierig zu organisieren.
Ja, eben. Gut, das war's dann von hier.
Ja, ich find's auch, war schön.
Viel Spaß mit Villa der Verführung.
Oh Gott.
Und Game of
Thrones. Ich würde im Leben nicht so eine Scheiße gucken.
Tschüss.
Tschüss.